Dies ist Tag 1. An dem Punkt waren wir schon mal. Aber jetzt ist alles anders. Sie haben versucht, uns zu ignorieren. Hat nicht funktioniert. Sie sagten, wir brauchen eine große Medienproduktion. Drauf geschissen! Dieser Stream wird zu unserem neuen Dojo. Denn man braucht keinen verfickten Sponsor, um ein Dojo zu sein. Ist das klar?
Ja, Sensei!
Ich habe Radio Education mit nur einem Kind gegründet. Und das hier, das ist ein Quantensprung. Wenn wir ernst genommen werden wollen, brauchen wir einen Namen, der Respekt verschafft. Einen Namen, der Power ausstrahlt, Dominanz. Radio Education ist stark. Vielleicht sogar Königsklasse unter den Independent-Podcasts. Aber die Welt ist mehr als das. Es gibt nur ein Format, das eine normale Folge übertrifft.
Ein Videopodcast?
Ein richtiger Podcast, Noah. Ich präsentiere euch The Dojo. Schüler, willkommen zur dritten Folge von The Dojo, der Strike First, Strike Hard, No Mercy Podcast. Heute ist der 19. Dezember, an meiner Seite begrüße ich wie immer meinen Co-Sensei Leonie.
Hi Sensei Münstermann.
Banzai.
Banzai.
Kleiner Funfact zum Einstieg, wann genau kommt diese Folge raus?
Am 19. Dezember.
Und wie heißt die letzte Folge dieser Staffel 3?
Der 19. Dezember.
Ist das krass oder ist das krass?
Das ist krass.
Und das haben wir vorher nicht so abgesprochen. Nein, ist uns gerade noch kurz vor der Aufnahme aufgefallen, dass das so ist. Wir besprechen Staffel 3 von Cobra Kai, unserer Lieblings-TV-Show. Wobei die ja inzwischen schon fast von Stranger Things abgelöst ist, ne?
Ja.
So ein bisschen.
Bisschen.
Die kloppen sich weniger, aber anders.
Anders.
Nach wie vor aber eine großartige Serie. In der Rückschau, wir haben sie nochmal geguckt. Staffel 3, auch eine grandiose Staffel, wie ich finde.
Absolut. Finde ich mit einer der krassesten, würde ich sogar fast sagen.
Ja.
Wobei ich das letzte Staffel auch schon gesagt habe, bei Staffel 3 mit dem Ende. Wir besprechen ja gleich nochmal den Rückblick. Auch eine sehr stronge Staffel war.
Wir befinden uns in den Nachwehen zu Staffel 2. Und in Staffel 2 wissen wir ja alle, am Schluss ist Miguel in der Schule die Treppen runtergefallen. Und zwar von sehr weit oben nach ziemlich weit unten. Der Robbie hat den runtergekickt.
Ja.
Und er landet mit dem Rücken auf diesem Geländer und ist, ja, man muss befürchten, dass der querschnittsgelähmt ist. Ne?
Vermeintlich. Gelähmt, ja.
Ganz genau. Und er liegt jetzt im Krankenhaus und keiner weiß, was wird.
Was wird?
Genau. Und alle machen sich Sorgen. Der liegt im Koma. Also lag im Koma, ist wach, aber kann seine Beine nicht bewegen. Die Schüler haben sich verteilt. Kreese hat das Cobra Kai Dojo übernommen. Johnny hat sich zurückgezogen und lebt mit Schuldgefühlen.
Hat und alles verloren.
Das heißt, wir haben jetzt jede Menge mehr Drama, ne? Wenn Staffel 2 so ein bisschen der Action-Teil bisher war, dann ist Staffel 3 jetzt das Drama. Erstmal zumindest.
Staffel 3, das Drama?
Ich finde schon.
Aber eigentlich war ja Peak Staffel 2 das Drama.
Auch Drama. Hast in jeder Folge irgendwie Drama und in jeder Staffel hast du auch Drama.
Ich würde sagen, Staffel 3 ist Post-Drama.
Ja. Die
und
Heldenreise.
Und entwickelt sich.
Mal wieder eine Heldenreise.
Ja.
Die von Miguel zum Beispiel.
Ne? Ja.
Weil es ja in so einer klassischen, lyrischen Erzählung so, dass der Held immer erstmal ein Riesenproblem hat. Aber eigentlich entwickeln sich alle. Johnny ja auch, ne?
Ja. Ist auch so.
Daniel ja auch.
Alle.
So. Also, Miguel liegt jedenfalls im Krankenhaus und der Johnny besucht den auch erstmal gar nicht.
Ja, der hat ja auch dezente Schuldgefühle.
Ganz genau. Ne? Carmen, das ist die Mama von Miguel, die gibt natürlich Johnny erstmal die Schuld. Das war immerhin der Trainer.
Mhm.
Und sagt so sinngemäß, ne, wenn die alle nicht Karate trainiert hätten hier im Valley, dann wäre das alles gar nicht passiert. Sam, der geht's auch nicht gut, die Tochter von Daniel, denn die hat Panikattacken, die hat noch dieses Bild von der Tori, Tori hatte ja so eine Wolverine-Eisenkralle bei diesem Endkampf in Staffel 2 und hat die so am
mit
Arm
mit dem
verletzt.
Gürtel, die hat sich doch ihren Gürtel, nee, oder das, nee, das Halsband, so eine, das Halsband mit Stacheln,
richtig,
war das,
das war's,
so,
das Halsband.
Um die Hand geschnürt.
Exakt, und dann hatte sie eine Wolverine-Kralle aus dem Halsband gefertigt und hat ihr den Oberarm so aufgeschlitzt. Ne? Ja,
traumatisches Erlebnis. Kann man auch schon mal Angststörungen bekommen, ne?
Ganz genau. Und dann haben wir noch den Robbie, den Sohn von Johnny. Und der ist weggelaufen und untergetaucht, weil er war ja derjenige, der diesen finalen Kick ausgeführt hat und den Miguel über die Brüstung
gelähmt
gekickt hat. Ganz genau. Und die Behörden sind involviert, ne? Ja, und das ist die Gemengelage am Anfang von Staffel 3. Schöne Scheiße.
Ja, kann man so sagen.
Kacke ist am Dampfen.
So richtig.
Die einzige Gruppe, bei der die Welt noch so halbwegs in Ordnung ist, ist das Cobra Kai Dojo, ne? Zumindest bei Sensei Kreese.
Ja, die haben da ja auch nicht wirklich mitgemacht. Die freuen sich ja auch eher, wenn so ein großer Kampf ist, ne? Ich denke so, ja,
die
geil.
Haben ja auch eigentlich, ne? Also Miguel gehört ja bis dato zu Cobra Kai, das darf man nicht vergessen.
Ich hab den schon, aber da stimmt, da in Staffel 3 gehört er selber ja auch noch zu Cobra Kai.
Ja, also ja. Ende Staffel 2 war die Konstellation Robbie bei Miyagi-Do und Miguel bei Cobra Kai.
Richtig.
So. Und das, da müsste natürlich meine Tochter entschuldigen. Gerade so in der Rückschau, da kommt man schon mal durcheinander, weil die alle ungefähr 10-mal die Seiten wechseln, ne?
Ja, das ist wohl.
Aber Staffel 2 ist das halt noch so. Das heißt, eigentlich hat Miguel als Cobra Kai-Schüler diese Verletzung davongetragen, weil ihn ein Miyagi-Do-Schüler zu dem Zeitpunkt, Robbie, über die Brüstung gekickt hat.
Was ja auch sehr kontra ist, weil ja eigentlich die klassische Miyagi-Do-Mentalität ist, dass wir uns eher verteidigen, anstatt anzugreifen.
Verkehrte Welt. Ja. Und auch das ist genau der Grund, warum sich auch Daniel jetzt schwer zurückzieht und auch vermeintlich das Dojo erstmal aufgegeben hat in das Karate-Training. Ne? Der unterhält sich nämlich mit seiner Frau, mit der Amanda heißt sie.
Ja, die hält davon auch nicht viel.
Und sieht ein, nee, hätte ich besser gar nicht erst angefangen, ist alles aus dem Ruder gelaufen. Ich mache kein Karate-Training mehr. Ich schließe Miyagi-Do.
Ja.
So, und wie gesagt, bei den Cobra Kais ist eigentlich alles in Ordnung, zumindest bei Sensei Kreese, weil der hat ja jetzt zwar seinen Lieblingsschüler, den Johnny, irgendwo verloren, weil der sich auch zurückgezogen hat, aber dann sagt er sich halt, übernehme ich halt selber das Training wieder, ne? Ja, sowieso der Einzige, der das anständig macht.
Rekrutiere
neue, härtere Jungs. Ich habe auch meinen Starschüler, den Miguel, so ein bisschen, ne? Der liegt halt im Koma jetzt gerade, aber ist halt Kriegsopfer. Und da ist auch sehr schnell einer neuer, härter, der sich hervortut aus den Reihen, bisher so ein bisschen zweite Reihe gewesen, und zwar der Hawk.
Und ein ganz neuer oder fast neuer Kyler.
Kyler kommt noch dazu im Laufe der Staffel, ganz genau. Den Kyler kennen wir ja auch noch aus den ersten zwei Staffeln. Das ist
das so? Ja,
ja, ja, das ja, ist ja, dieser ist asiatischstämmige so. Junge Mann, dieser Ringer von der Schule, der schon in Staffel 1 als Assi aufgefallen ist.
Ja, ne? Ich erinnere mich.
Genau, der joint Cobra Kai. Und am Anfang tut sich der Lippe, also vielmehr Hawk, als neuer Starschüler hervor von dem Kreese, ne?
Ja. Und so. Der lebt auch die Rolle. Also er fängt an, als Schüler zu mobben.
Voll.
Ist das richtige Arschloch geworden.
Ist
einfach,
ein richtiger Assi, vor allem auch seinem alten Freund Dimitri gegenüber. Ne?
Ja, voll.
Dem bricht er sogar im Laufe der Staffel den Arm.
Richtig.
Eine Fraktur des äußeren Ellenbogenkopfes.
Mhm.
Ja, also nicht gut Kirschen essen nach wie vor mit denen. Für Kreese ist die Welt in Ordnung, ne? Der hat ein paar neue Brutalos, rekrutiert sich so ein paar Leute aus der Schule dazu und ist eigentlich mit sich selbst und der Welt im Reinen, ne? Weil er hat ja seine Kriegsmentalität da wieder mal durchgesetzt.
Ja.
So. Dann haben wir noch Daniel. Ich habe ja schon gesagt, der hat selber auch aufgegeben mit seinem Karate-Dojo, ne? Und hat zudem auch noch Probleme mit seinem Autohaus.
Ja.
Ne? Weil diese ganze Negativpresse über Miyagi-Do und über diesen Schulkampf, ne, das zieht schon weite Kreise. Und seine Geschäfte im Autohaus gehen dadurch auch ein bisschen schlechter.
Macht Sinn.
Und er hat ja noch diesen Konkurrenten, ne, diesen Schmierlappen, dessen Name mir gerade entfleucht ist. Aber der will das Autohaus von ihm ja aufkaufen. Und dummerweise hat dieser Konkurrent einen Exklusivvertrag mit Doyona abgeschlossen, Leonie. Doyona.
Doyona, die hätten es eigentlich.
Sag mal ganz schnell die, Doyona.
Nein, das lassen wir jetzt. Aber weißt du, was viel lustiger gewesen wäre?
Nee.
Hätten die es Toyoda genannt. Hätten die noch einen Star Wars-Bezug damit reingenommen.
Das stimmt. Vielleicht war das zu nah am Original dran. Ich nehme mal an, sie haben es aus rechtlichen Gründen nicht Toyota oder Toyoda genannt. Denn Toyota ist ja eindeutig eine Anspielung auf diese Automarke. Ist eigentlich schon mehr eine Bank als eine Automarke inzwischen, ne? Jedenfalls als Automarke groß geworden. Ja, und Toyota ist nun mal dieses Pendant.
Wobei man ja auch sagen muss, die Logos haben sie ja jetzt nicht wirklich verändert, ne? Das ist immer
hält sich Toyota. Alles sehr in Grenzen, ne? Wahrscheinlich das, was so mit der Rechtsabteilung so gerade eben noch ging. Ja. Sind wir eigentlich inzwischen, wo wir über Rechte reden, sind wir eigentlich schon in der Netflix-Ära? Ich glaube, zumindest ist das die erste Staffel, die schon über Netflix ausgestrahlt wurde, ne? Produziert wurde sie, glaube ich, noch ein bisschen independent.
Ja.
Aber ausgestrahlt auf jeden Fall über Netflix. Und da schließt sich der Kreis. Da ist halt die Rechtsgrundlage wahrscheinlich sehr angespannt. Also die können sich wahrscheinlich. Entweder hätten sie es kaufen müssen. Und ich nehme mal an, so ein Konzern wie Toyota würde sich das auch ganz gut bezahlen lassen. Also heißt die Automarke hier Toyota.
Toyota.
So. Und Toyota hat jetzt mit diesem Schmierlappen von Daniels Konkurrenten einen Exklusivvertrag geschlossen. Das heißt, die wollen in Zukunft nur noch diesen Typ beliefern und nicht mehr den Daniel. Ist natürlich ein Problem, ne? Mhm. Weil das mit einer der größten Marken war, die Daniel in seinem LaRusso Automobile Autohaus verkauft hat. Und die Amanda, die befürchtet, wenn das eine Automarke macht, dann folgen die anderen vielleicht bald nach und die müssen das Autohaus aufgeben.
Ja, also eigentlich geht alles ziemlich in die Brüche. Aber so bei jedem Charakter, muss man sagen.
Ja. Und die überlegen kurz, ob sie tatsächlich verkaufen sollen. Entschließen sich dann aber doch dagegen und Daniel denkt sich, ach komm, ich geb kampflos nicht auf, ne? Ich mach das einfach so, er erinnert sich an die alten Bonsai-Lehren von Mr. Miyagi zurück, wie immer, der erinnert sich an alte Lehren und erinnert sich daran, dass er den Baum so machen soll, wie es in seiner Vorstellung ist und will dann halt nicht so schnell aufgeben und denkt sich, nee, ich verkaufe jetzt nicht direkt, sondern ich fahre erstmal nach Japan.
Jo.
Und zwar, wo fährt er hin? Nach Tokio wahrscheinlich erstmal, in die Hauptstadt. Auf jeden Fall in den Firmensitz von Toyota fährt er und möchte da das Board of Directors überzeugen, von diesem Deal wieder Abstand zu nehmen. Also er möchte, dass die von diesem Exklusiv-Deal mit seinem Konkurrenten Abstand nehmen und ihn auch wieder beliefern. So, und da fährt er hin und hat aber relativ schnell Misserfolg. Ne? Gar nicht lang hin. Irgendwann am Anfang der Staffel ruft er dann schon bei Amanda an und schmiert der noch so ein bisschen Honig ums Maul und sagt, ja, ich mach das schon. Aber im Endeffekt hat er schon die Absage gekriegt, ne? Beim Meeting.
Ja.
So. Und auch die Toyota-Vertreter, die sagen ihm da, nee, wir wollen nicht mit negativer Presse in Verbindung gebracht werden. Das heißt, dieser Wettkampf im Valley, ja, der hat so weite Kreise geschlagen, dass man sogar in den Tokyo News liest, hier, Valley, großer Kampf in der Schule mit verletztem Schüler, ne?
Ja.
Und deswegen wollen die ihn jetzt nicht mehr beliefern, ist ein Problem. Und jetzt hängt er da rum in Japan und weiß nicht so ganz, wie er das hinkriegen soll.
So.
So, und jetzt kommen die Filme
Lösung.
Von früher. Genau, die Lösung. Da muss man sich jetzt wieder an die alten Filme erinnern. Hast du eigentlich jemals Karate Kid 2 gesehen, Leonie?
Natürlich, hä?
Hast du alles nachgeholt,
hab ich doch
ne?
schon...
Ja, ich wollte das hier nur noch mal für unsere Hörerinnen und Hörer.
Ich
habe
das schon erzählt. Ich habe ja wohl alle Teile nachgeguckt.
Ja, ist ja gut so. Muss man mitspielen.
Nach der Serie,
ja.
Muss man zugeben, aber...
Ja, das ist ja auch deinem Geburtsjahr geschuldet, ne?
Eben.
Weil als der Film rauskam, war es noch gar nicht auf der Welt. Deswegen alles richtig gemacht, Leonie.
War ich auch flüssig.
So, Karate Kid 2 also. Und da ist der ja in Okinawa, eine kleine Insel.
Okinawa?
Vor Japan.
Ja.
Verzeih mein fehlendes Erdkundewissen, aber es muss vor Japan sein. Irgendwo so, ne?
Ja, da. Irgendwo da so.
Und diese kleine Insel besucht er dann, weil er sich denkt, ja, da war ich schon mal und habe ja schon mal ganz viele Antworten gekriegt, ne, damals mit meinem Mr. Miyagi, Ziehvater-Bro. Und wenn ich schon hier bin, fahre ich da hin und suche dort nach Antworten. Ne, und probiere da mich nochmal so ein bisschen zu erden. Ja, fährt er da hin mit dem Taxi und steigt da aus und stellt erstmal fest, dass dieses Tomi-Dorf, wo er früher war, Tomi Village, dass das gar kein Dorf mehr ist. In Karate Kid 2 in den 80ern war das nämlich noch wirklich so ein ganz ländliches, kleines Fischerdorf, ne, wo alle noch so den Fisch von A nach B mit dem Handkarren gefahren haben und so. Und wo seine Ex Kumiko noch Tanz auf der Straße gelehrt hat, den kleinen Kindern.
Mhm.
Und das ist jetzt ein Einkaufszentrum.
Hat sich mit der Zeit natürlich auch entwickelt.
Eine Mall, ne?
Ne?
Mit Neonwerbung und einem Mediamarkt, Leonie, und einem DM.
Wahrscheinlich,
Und einem Kaufhof. Nee, Kaufhof ist gar nicht in diesem, ne? Was ist da immer drin? H&M.
H&M.
Schlecker und Nanunana. Schlecker gibt's auch nicht mehr.
Ich glaube vor allem nicht in Japan.
Nee.
Mit ganz vielen Pokémon-Stores, weißt
du? Pokémon-Stores, das ja. ist es. So. Und da steht er jetzt rum und wundert sich erstmal, weil Tomi Village gar nicht mehr aussieht wie Tomi Village.
Ja, scheiße, wo kriege ich jetzt so. Meine Antworten her?
Genau. Und dann rennt er da so durch, ne? Und auf einmal sieht er eine Tanzgruppe in der Mall, ne? So in der Mitte.
Guess what, wen er da wieder trifft.
Und wen trifft er da wieder? Und das ist natürlich ein Fan-Pleasing-Moment.
Volle Kanne.
Er trifft seine Ex wieder.
Ja.
Kumiko. Ne? Die auch, die sieht für ihr Alter noch durchaus schick aus. Und das denkt auch der Daniel, ne? Der denkt sich, mein Gott, da geht die Menge so auseinander und dann sieht er Kumiko und die erkennen sich auch sofort wieder und freuen sich, dass sie sich wiedergefunden haben.
Jo.
Und trinken dann erstmal einen Sake zusammen oder einen Tee oder sowas.
oder sowas, ja.
Ja, und genau. Da kommen auch ganz viele Rückblenden, ne? Und das ist natürlich für das 80er-Actionfilm-Fan-Herz ist das natürlich super, ne? Da kommt nochmal die Teezeremonien, man sieht, wie die sich damals verliebt haben und man sieht vor allen Dingen, wie der Daniel damals einen jungen Mann aus Okinawa bekämpft hat, nämlich Shosen. Und Shosen, der hat damals auch um die Hand von Kumiko geworben und war der brutalste natürlich, der brutalste und beste Karatekämpfer der ganzen Insel, wenn nicht gar von ganz Japan. Und ausgerechnet mit dem hat sich Daniel natürlich damals angelegt, ne? Weil er natürlich die Flamme von dem angegraben hat, fand er nicht so witzig. So, und damals war es dann so, dass die sich im Endkampf auf Leben und Tod, Leonie, herausgefordert haben, ja? Mhm. Da ging es nicht um Pokal oder so, oder hier um irgendwie, ne, ein Gürtel oder eine Urkunde, da ging es um Leben und Tod.
Jo. Haben nur beide überlebt.
Beide haben zum Glück überlebt. Und zwar auch nur deswegen, weil der Daniel am Schluss Gnade zeigt, ne? Ja. Also der Daniel sieht lange schlecht aus, klar. Und am Schluss pitcht er dem Chosen aber in die Nase und macht so ein Hubgeräusch, ne, und findet das lustig und verschont ihn quasi, ne? Also er führt den alles entscheidenden Todesschlag nicht aus. So war das damals. Aber
klassische Miyagi-Do-Mentalität.
Absolut. Hat aber damals in den 80ern sein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt, um Kumiko zu retten. Ne? Das ja. wollen wir jetzt mal festhalten hier. So, und jetzt sehen die sich in der Neuzeit wieder. Und natürlich fragt Daniel auch hier, wie sieht's denn aus? Hast du einen Stecher?
Mhm.
Ne? Bist du liiert, Kinder, wie sieht's aus? Und da erzählt Kumiko ihm erstmal, nee, ich habe meinen Traum verfolgt, Tänzerin bin ich geworden, ne? Bin durch die ganze Welt gereist. Und am Ende des Tages ist aber meine Tante, kleiner Randfact, der Love Interest von Mr. Miyagi übrigens, ne? Die wurde krank und deswegen ist sie wieder zurück nach Okinawa und unterrichtet jetzt da wieder Kinder im Tanzen.
Ja.
Hat aber nie einen Mann geheiratet, sondern, und das ist auch ganz interessant, als Begründung sagt sie, ne, als Daniel fragt hier, hat denn nie einer um deine Hand angehalten, sagt sie, doch, ganz viele sogar, aber hat nie einer auf Leben und Tod für mich gekämpft.
Oh, schon süß. Ja. Tja. Und Daniel vergeben mit Kindern.
Die treulose Tomate, genau. Der ist nach Amerika ja wieder weg und hat da seine Amanda am Schluss endlich geheiratet. Ne? So, also der Zug ist abgefahren, aber auf freundschaftlicher Basis kommen die noch ganz gut miteinander klar. So, und dann erzählt der Daniel so ein bisschen von seinen Problemen. Ne? Hier Autohaus, große Scheiße, Turnier, Schüler
auch
kaputt.
Große Scheiße.
Und so, ne? Überall
alles große Scheiße.
Große Scheiße und ich bin jetzt hier, um zumindest mal meinen Job zu retten und ich suche nach Antworten. Ne? Und dann sagt die Kumiko so sinngemäß, ja, pass mal auf, wir treffen uns heute Nachmittag mal im Café und bringt dann noch jemanden mit, die Kumiko. Und zwar Shosen.
Ja.
Das ist der Brutalo von früher. Ne? Und Daniel natürlich erstmal gelähmt vor Schreck, weil er denkt, oh, ach du Scheiße, ne, da ist dieser Ficker von damals, der mir damals schon das Leben nehmen wollte und den ich eigentlich nur durch Glück besiegt habe. Ist ja, wenn man sich die Gegner aus den alten Karate-Kid-Filmen mal anguckt, ne? Die hatten ja, das muss man ja leider zugeben, das ist ein kleiner Schwachpunkt der Serie und auch der Filme, die hatten ja schon alle viel mehr Fähigkeiten als der Daniel, ne?
Ja.
Der Daniel, bei dem sieht es nämlich immer, sah damals, genauso wie heute, immer noch so ein bisschen hölzern aus, was der kampfsportmäßig
ist. Ja, die haben es schon clever zusammengeschnitten, muss man sagen.
Absolut.
Und aber auch, das ist ja auch mit, ja, nicht ganz, aber mit der Einzige, der ja auch gar nicht Karate früher konnte. Die konnten ja wirklich.
Nicht der Einzige, aber einer der wenigen, die so gar nichts im Kampfsport gelernt haben, ne? Oder
ja, genau,
wirklich nur für die Szenen so ein bisschen zusammengeschnitten
echt
wurde.
Echt viele aus dem Kampfsport.
Früher. Richtig, ne? Und viele haben sich dann so ein bisschen angeeignet. Ja. Und zumindest waren alles von Natur aus, oder nicht alles, aber die meisten waren schon bessere Athleten als er, ne? Das muss man leider mal so festhalten. Aber ist natürlich immer schön durch diese Miyagi-Technik und Mentalität erklärt, dass er am Schluss doch immer siegreicher vorgeht und ging.
Ja.
Jedenfalls steht der Chosen da auf einmal vor ihm, ne? Und Daniel natürlich die Hosen wieder voll und denkt sich, ach du je, das hat damals schon nur mit guter Schnitttechnik der Produzenten geklappt und der Regisseure. Und der ist aber, also der ist unterkühlt, aber tut ihm erstmal nichts, ne? Aber man merkt so angespannte Stimmung erstmal zwischen diesen beiden, ne?
Ja.
So, und dann geht Kumiko auch noch weg.
Hätte ich auch gemacht. Lass die beiden mal allein.
Das ist eine Frauentaktik, oder? Was ist da los? Ja, genau, lass die beiden, genau das denkt die sich nämlich, ne? Die denkt nämlich auch so.
Kein Bock.
Jetzt habe ich den hier schön in die Scheiße reingeritten, ja. Ich gehe erstmal einkaufen.
Im Pokémon Store.
Richtig, im Pokémon, dann lass ich mir noch die Nägel machen. Was man so macht im Tomidorf Village Einkaufszentrum in Okinawa.
Ja.
So, und dann geht die weg und die zwei sitzen da, ne? Und der Chosen, der will nichts trinken, als Daniel ihn einlädt, ne? Und die kommen nicht so richtig aneinander ran. Und dann nimmt der Chosen den Daniel aber mit zu sich in sein Haus. Und mit Haus meine ich eher so eine umgebaute Hütte wieder, das ist eigentlich ein Dojo. Ne? Ein Privat-Dojo von Chosen, ja. Der lebt da auf dem Berg und hat so eine wunderbar japanisch eingerichtete Hütte. Und trainiert da offensichtlich auch noch, ne? Und bewahrt die Geheimnisse von dem Mr. Miyagi Familienstil auf. In Form von Schriftrollen. Mhm. Und das ist jetzt ein Ding, das müssen wir vielleicht auch kurz erklären, Leonie, weil eigentlich sind das Karate-Cousins, die zwei, Chosen und Daniel.
Aber droppen wir das jetzt schon?
Weil, jein.
Ne, eigentlich ja. So richtig wissen tut man das ja.
Wir wissen es, genau. Wir wissen es ja wirklich noch nicht.
Ja, deswegen.
Ne, wir wissen es ja wirklich noch nicht so ganz, weil ja auch der Film dazu erst noch rauskommt.
Richtig.
Ne, nämlich die Vorgeschichte mit einem jungen Mr. Miyagi und so, die wird ja angeblich jetzt gerade noch gedreht. Ja. So, das heißt, da kommt es erst so schlussendlich raus. Aber aus Karate Kid 2 wissen wir ja, und deswegen ist es auch kein Spoiler an dieser Stelle, dass der Meister von Chosens Meister auch der Meister von Mr. Miyagi war.
Der Meister vom Meister, der den Meister kannte und der Meister.
Verschwipschwägert mit dem Typ, der im Dojo geputzt hat. Nein, es gab einen Meister und zwar einen alten Fischer. Und das ist eine Story, die kommt auch in dem Karate Kid Legends nochmal. Ne? Aber da will ich jetzt nicht zu viel drüber verraten. Aber es gab einen Fischer, der vor der Küste Okinawas eingeschlafen ist, weil er sich besoffen hat. Und der ist dann mit seinem Boot nach China getrieben, hat dort Kung Fu gelernt, hat es wieder mit nach Hause genommen, hat es da Karate genannt und hat Mr. Miyagi und den Onkel von Chosen unterrichtet.
Ja, da und kann man ja schon leicht ableiten, dass Miyagi-Karate ein Mix aus Miyagi-Karate und Kung-Fu ist.
Ganz genau. Und mehr wollen wir an der Stelle aber dann wirklich nicht verraten, ne?
Ja, das kommt noch.
Das kommt noch. Aber man kann sich schon denken, das hat chinesische Einflüsse, das Miyagi-Karate. Ja. Eigentlich ja Karate, ein japanischer Stil. So, also stellen die zwei fest, ja, eigentlich haben wir denselben Stil, ne? Und der Daniel meint ja, der Mr. Miyagi hat mir alles beigebracht über den Stil. Und da sagt der Chosen, wollen wir mal sehen, ob das wirklich alles war. Und fordert den Daniel heraus. Ist ja auch immer ganz wichtig. Ne? Alles, was man besprechen könnte, muss man erstmal auf der Matte klären.
Ja.
So, und dann sieht man, dass wieder das alte Problem, ne? Auch der Chosen-Darsteller ist deutlich versierter und deutlich geschmeidiger im Kämpfen. Und die kloppen sich ja so ein bisschen auf der Matte in Chosens Garten. Und am Schluss packt der Chosen sogar eine Technik aus. Das ist so eine Art, so eine Druckpunkttechnik, Leonie. Da gibt es auch tatsächlich einen Namen dafür. Und zwar heißt das Kyushu Jitsu. Das gibt es in Wirklichkeit.
Ja, ich weiß. Das ist richtig cool.
Ist cool, also aber sehr umstritten.
Aber wenn du dich damit auskennst, das ist so crazy, wenn man weiß, den Punkt kann man drücken, um jemanden echt auszunocken, ne?
Ja, also beschreib mal kurz, wie funktioniert diese Kampftechnik? Du hast das ja wahrscheinlich kurz studiert, um diesen Podcast hier aufzunehmen.
Du bist doch also,
Sportstudentin, oder?
Ja, da machen wir natürlich auch nur solche Sachen.
Ja,
also das ist eine Kampftechnik, wo du beim Gegner bestimmte Punkte am Körper findest, die du nur triggern musst, drücken musst, schon mit kräftigem Druck.
Ja, der Chosen, der haut da durchaus drauf auf die Punkte, ne?
Genau, man kann da auch mit einem gezielten Schlag draufsetzen. Meine hinterm Ohr müsste ein Punkt sein, das weiß ich noch von meinem Kampfsport früher.
Auf jeden Fall.
Da ist ein Punkt und damit kannst du echt Leute ausnocken.
Ja, immer wenn ich keinen Bock mehr habe auf einen Schüler.
Du kannst sie ja teilweise auch lähmen, ne? Also
ja, das ist nämlich genau
Atemstillstand,
das,
was Lähmungen und K.O. sind so die drei Dinge, die du damit machen kannst. Ist schon heftig.
Ganz genau. Wahrscheinlich auch tot, ne? Wenn du willst.
Wenn du willst.
Ja, so cool ist man dann, wenn man das studiert hat. Aber das wird auch in der Serie gezeigt, ne? Der Chosen, der haut dann beim Daniel auf 2, 3 Punkte und auf einmal kann der sich nicht mehr bewegen, ne? Der kann Arme und Beine nicht mehr benutzen. Und ja, in Wirklichkeit etwas umstritten, ob das wirklich so funktioniert. In der Serie funktioniert es einwandfrei und der Chosen, der legt den Daniel
das
an.
Das funktioniert.
Ne? Ja.
Ich kenne Videos von Leuten, die das beibringen.
Ja, cool.
Das ist schon, das ist echt heftig.
Ich glaube da auch irgendwo dran. Das ist ja so ein bisschen
Das ist wirklich heftig. Ich habe das ja, wie gesagt,
wie Shiatsu, ne?
Nicht,
oder Akupunktur.
Ja, quasi. Im Prinzip schon. Also wir haben es damals bei mir im Kampfsport, Jujutsu, nur kurz angerissen. Also es war wirklich nur so ein kleiner Funfact einmal in einer Stunde. Und da hat man wirklich nur auf diesem hinteren Punkt hinterm Ohr gedrückt. Und das hat so gezwiebelt, wo man echt dachte, boah, wenn man da richtig mit Pfeffer hinter einen draufkriegt, da bist du erstmal knock. Also es ist wirklich krass.
Ich glaube, wenn man den Zeigefinger so bis zum Knöchel jemandem ins Auge einführt, dann ist der auch ziemlich ausgenockt an der Stelle. Das ist eine Spezialtechnik von mir.
Ja.
So. Jedenfalls in der Serie funktioniert es wunderbar, ne? Und der legt den Daniel lahm. Und dann sitzt der Daniel da, kann sich nicht mehr bewegen. Und was macht der Chosen? Der holt aus. Und jeder denkt, ach du Scheiße, jetzt Staffelfinale, ne? Serie vorbei, kein Problem gelöst.
Zwei.
Und dann macht der Chosen dasselbe, was der Daniel damals in Karate Kid 2 gemacht hat. Der hupt ihm an die Nase und lacht sich kaputt.
Ja.
So. Und das ist natürlich auch wunderbar wieder für Fans, ne? Die fühlen sich sofort in alte Zeiten zurückversetzt. Der Chosen hat endlich seine Rache in Anführungsstrichen bekommen, ne? Sein Story-Arc, seine Story hat er gefinisht.
Und auch da kann man dann schon leicht sehen, wo es hingeht, weil, Spoiler an der Stelle vielleicht, aber Chosen wird mit einer der geliebtesten Charaktere. Ja, also
auf jeden Fall der neue MVP, oder?
Voll!
Ja,
also der
natürlich.
Ist ja so süß.
Witziger
einfach.
Typ, ne? Und das ist auch der Moment, wo er dann so richtig auftaut, ne?
Ja,
ab
voll.
Vorher war das echt ein angespanntes Verhältnis zwischen den beiden und ab da ist es ein witziges Verhältnis.
Ja.
Ne? Und dann verstehen sie sich auch richtig gut. Und dann fragt der Daniel natürlich hier, was war das denn jetzt gerade, ne? Und dann sagt der Chosen, ja, hier, vielleicht hat er dir doch nicht alles erklärt, dein Mr. Miyagi, ne?
Mhm.
Und dann packt er seine Schriftrollen aus, ne, mit den alten Geheimnissen dieses Familienstils. Und Daniel ist ein bisschen neidisch, ne, weil er denkt so, was hat der Mr. Miyagi mir denn noch alles nicht erzählt? Ne? Und da auch auf den Punkt kommen wir ja auch noch ein paar Mal in der Serie zurück, tatsächlich. Jedenfalls nimmt der Daniel dann diese Lehre von dem Chosen mit, ne? Und tatsächlich schenkt er ihm auch zum Abschied noch eine der Schriftrollen.
Ja.
Insofern, ne, dass die zwei verbrüdern sich da so richtig. Der Chosen bleibt vorerst in Japan und der Daniel verabschiedet sich, aber ist natürlich geistig gewachsen an diesem Besuch.
Natürlich.
Ne? So. Ja, und dann tritt auch seine Kumiko wieder und Kumiko hat schon wieder jemanden im Gepäck. Ja, die war nicht nur im Nagelstudio, die hat schon wieder jemanden im Gepäck. Und zwar hat die eine junge Dame mit dabei. Und zu der jungen Dame, sollen wir jetzt schon was sagen oder gleich erst? Vielleicht gleich erst. Obwohl, nee, wir kriegen die Story gar nicht erzählt, wenn ich das gleich erst sage, ne?
Ja, wir müssen schon ein bisschen, wir wollen hier auch noch ein paar Fun Facts und so besprechen. Weil wir gehen ja davon aus, dass die Hörer fleißig Cobra Kai geguckt haben und eigentlich wissen, worum es geht, ne?
Ganz genau. Ich finde nur gerade den Namen der jungen Dame nicht.
Ich würde ihn dir sagen.
Aber du findest ihn auch nicht, ne?
Mhm.
Das ist ein Problem. Das ist so, wenn man so viele Notizen macht. Wie heißt die denn?
Ja.
Ja. Verdammt.
Das ist wieder Radio Education at its best. Vorbereitung.
Ja, ich glaube, wir sind so gut vorbereitet, dass wir nicht mehr zurechtkommen.
Ja.
Das sind auch die Stellen, die, glaube ich, besonders beliebt sind hier im Podcast, ne?
Dann machen wir doch gleich, wenn du den noch findest. Wir können ja erstmal zu der anderen Story kurz rüber switchen. Also hier können wir an der Stelle
wir
festhalten.
Switchen gar nicht. Ich finde das.
Na, jetzt. Warte jetzt.
Ja.
Weil.
Nichts wird geswitcht.
Kern der Staffel ist ja auch mehr die Geschichte. Also es ist jetzt wichtig, dass Chosen da ist. Aber Kern der Staffel ist ja auch eigentlich die Entwicklung zwischen Johnny und.
Ja, da komme ich ja gleich noch
Miguel.
Drauf.
Ja, die kann man ja schon mal weitermachen, solange du den Namen nicht findest. Das sind hier nämlich deine Notizen,
Yuna.
Den ich mich auch nicht wiederfinde.
Yuna heißt die junge Frau. So, da habe ich es gefunden. Also, die Yuna schleppt die Kumiko noch mit an. Und das müssen wir jetzt noch kurz, um das auch noch kurz abzuschließen, weil der Daniel kommt ja zurück aus Okinawa und zwar mit einer Lösung. Das ist wichtig, bevor wir auf den eigentlichen Handlungspunkt
kommen. Ist okay.
Ja, und Yuna ist eine Dame, die sich dem Daniel gar nicht vorstellt, sondern Kumiko sagt, hier, ihr kennt euch. Und dann ist Daniel zuerst so ein bisschen, wer bist denn? Und dann sagt Juna, ja, macht nichts, ich war noch sehr klein, als du mich das letzte Mal gesehen hast. Und zwar handelt es sich um das kleine Mädchen von damals aus den 80ern, das Daniel in einem Sturm auf Okinawa gerettet hat. Karate Kid 2. Mhm. So, und die ist ihm nach wie vor so dankbar, die hat sozusagen, wie sagt man bei den Wookies, eine Lebensschuld, ne?
Ja.
Bei Star Wars. Die hat eine Lebensschuld bei Daniel und ist ihm also immer noch dankbar und verdankt ihr Leben, so. Und ist zufälligerweise im Vorstand von, dreimal darfst du raten, Leonie, von Doyona Motors.
War klar.
Ja? Und hat da einiges zu sagen, die ist im Vertrieb, ne, klar. Und sagt dann auch direkt, ja, Daniel, ne, ich bin im Begriff, dein Business zu retten jetzt gerade. So, und weil Daniel diese Connection hat,
ist, das die Lösung.
Ist dieser Exklusiv-Deal mit dem Konkurrenten geplatzt und ist die Lösung. Und der Daniel hat sich seine Doyona-Lieferungen wieder gesichert.
Ja, right.
Ja, wunderbar. Und jetzt kommen wir zu dem, was du eben schon sagen wolltest. Ne? Jetzt kommen die aus Okinawa zurück, Daniel hat das Autohaus gerettet und jetzt geht es wieder um Karate, um die eigentliche Lösung, ne? Und zwar sehen wir ja die ganze Zeit zwischendurch, dass sich Johnny dem Miguel auch wieder annähert.
Ja, zumindest ist Miguel aus dem Koma, wenn er so lange war, das jetzt nicht. Aber
ist er in der Staffel 3 wieder erwacht oder in 2? Bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, er wacht am Ende von 2 auf und in 3 kann er nicht gehen.
Er wacht in 3 auf.
Ist auf jeden Fall wieder wach. Einigen wir uns darauf.
Ja.
Ja. Kann aber nicht gehen.
Richtig.
So.
Und jetzt kommt Johnny ins Spiel.
Ja, und der Johnny in seiner typischen Manier, der denkt sich, ja, wenn ich jetzt schon wieder hier gelitten bin und der mich wieder sehen will und ich sein Sensei bin, dann baue ich den Jungen auch wieder auf, ne? Dann ja. Sorge ich jetzt einfach dafür, dass er wieder geht. Und was macht er nicht alles, ne? Der hängt ein altes Playboy-Heft auf und mit so einer Angel über ihn und will, dass er aus dem Rollstuhl aufsteht, ne? Klappt natürlich nicht. Dann macht er sich über den Rehabilitationstrainer von Miguel lustig.
Ja.
Und dann zündet er seinen Schuh an. Also erstmal seinen Schnürsenkel aus, fängt sein Bein an zu brennen, aber alles hilft nicht, der kriegt kein Gefühl mehr in den Beinen, ne?
Ja.
So, und irgendwann.
Der hängt ihn sogar an der Decke auf. In so ein.
Genau, in so ein Gestell, ne? Hilft alles nicht. Und dann sagt er aber irgendwann, oder sagt die Mutter von Miguel irgendwann, die Carmen, der ist noch so jung und eigentlich, es geht mir in erster Linie nur drum, Gesundheit.
Danke.
Dass der mal wieder Spaß hat im Leben. Und da denkt sich da denkt sich der Johnny, ja, Spaß kann ich, ja, und nimmt den Jungen mit zu einem Dee Snider-Konzert. Dee Snider, wir wissen es alle, ne, das ist der Frontmann von Twisted Sister, ja, We Are Not Gonna Take It und so. Also Johnnys Rockmusik aus den 80ern und die mogeln sich da als Make-A-Wish-Kind rein, ne, also der Johnny schiebt den Miguel im Rollstuhl dahin und behauptet, der hat noch ein paar Monate zu leben, also kommen die Backstage da rein. Und, oh Wunder, bei dem Konzert gehen die beiden so ab, die trinken sich noch ein Bierchen. Und da gehen die so ab, dass der Miguel auf einmal anfängt, mit dem Fuß so ein bisschen zu wippen.
Mhm.
Das ist die heilende Wirkung des Heavy Metal, Leonie.
Ja, voll. Also das ist ja wohl bitte deine Szene, oder?
Ja, auf jeden Fall ist das voll meine Szene. Ich liebe die Snider und ich liebe die Szene. Und ein erster Erfolg, er wippt mit dem Fuß, kann aber immer noch nicht stehen.
Nein, aber da weiß man ja auch schon, worauf es hinausläuft. Er kriegt wieder ein Gefühl ins Bein.
An der Stelle wissen wir es halt noch nicht.
Mein Gott!
Nee, da wissen wir noch nicht. Sondern
es war ein voller Erfolg.
Es war schon ein voller Erfolg, aber wir sind noch nicht ganz am Ende der Reise angekommen. Dann hängt nämlich der Johnny den Miguel nochmal in dieses Gestell, ne? Und er bricht noch ein paar Mal zusammen. Und in dem Moment, wo der Miguel aber sagt, hier, der regt sich so ein bisschen auf, ne? Weil der Johnny der trägt ja die ganze Zeit so Selbstzweifel mit sich, ne?
Mhm.
Und sagt hier, ne, ich habe als Trainer versagt und weiß nicht, ob das alles gut ist. Und als der Miguel ihm dann einen Vortrag hält und einmal ausrastet und gar nicht mehr an seine Beine denkt und sagt, hier, ne, du bist mein Sensei, ne, und alles, was ich gelernt habe, habe ich von dir. Und wenn du das selber nicht siehst, dann bist du blind. Und er eifert sich da so drüber, dass er auf einmal steht.
Ja.
So, und das ist der Zeitpunkt, da kann er wieder stehen. Dann schmeißen die den Rollstuhl und die Krücken weg. Und Miguel ist zum Glück so gerade eben nochmal von der Klippe wieder zurückgetreten. Ne? Das ist von der Schaufel gesprungen, das wollte ich sagen. Heißt das so, das Sprichwort?
Von der Schaufel gesprungen? Sag keine Ahnung. So. Noch nie gehört.
Ja, jedenfalls geht es ihm wieder ganz gut, ne? So. Und das ist der Story-Arc um Johnny und Miguel. Also, Comeback und der ist wieder da. Der Robbie hingegen, der wird gefunden und zwar von der Polizei.
Tja.
Bei dem läuft nicht ganz so rund.
Nee.
Der wird quasi in Jugendknast eingelocht. Und nicht nur, dass er eingelocht ist, nein, er hat auch noch ein schlechtes Gewissen, klar, ne, weil er wollte den Miguel ja gar nicht so schlimm verletzen.
Ja.
Und muss sich dann auch noch mit so einem Bulli, klar, egal wo die Leute hinkommen in Cobra Kai, es gibt immer einen Bulli. Einen
größeren Bulli vor
ganz
allem.
Ganz genau, ne? Und da ist wieder so einer, der ihn schikaniert im Knast und ihn ein paar Mal zusammenschlägt. Und ja, der wird auch, glaube ich, einmal besucht, ne? Von mindestens mal von Johnny, aber das läuft nie gut, ne? Die verstehen sich immer nicht und der ist so voller Zorn, der Robbie, dass der Johnny auch wieder da erstmal sich um den Miguel mehr gekümmert hat, ne? Und deswegen es kommt noch kein anständiges Vater-Sohn-Bündnis zustande zu dem Zeitpunkt.
Nee.
Ne? Und der schmeißt ihn wieder raus. Das wird nichts. Am Ende kommt aber einer, der diese Situation ausnutzt, und zwar Kreese.
Natürlich.
Klar, ne? Der kommt ganz am Ende der Staffel nämlich zu ihm in den Knast und sagt, hier, die anderen, die wollen dich alle gar nicht, ne? Aber ich könnte dir helfen, ne? Und zack, hat er seinen nächsten Meisterschüler rekrutiert.
Das ist klar. Das ist auch da wie bei Star Wars und generell bei allen anderen Filmserien, was man noch so kennt. Immer die am Boden liegen, die verbitterten, verbissenen, die Schwächeren, die zum Zorn neigen, werden zu Bösen rekrutiert.
Mhm, ganz genau. Und weil der Johnny es eben nicht geschafft hat, seinen Sohn wieder für sich zu rekrutieren, gründet er kurzerhand sein eigenes Dojo, ne? Weil mit dem Daniel hat er ja auch immer noch so, ne, Twist, da kann man ja auch nicht klar.
Der kommt nicht in Cobra Kai rein jetzt, der
genau,
kommt
Cobra
nicht in
Kai.
Miyagi-Do rein.
Ja.
Was macht er? Gründet selber ein.
Ganz genau. Cobra Kai ist ihm zu brutal. Also er hat erkannt, dass man kein Arschloch sein muss. Ne?
Genau. Miyagi-Do ist aber immer noch zu weich.
Ganz genau. Und deswegen sagt er, ich brauche was Eigenes.
Zieht so sein eigenes Ding durch. Und das ist mit das Coolste aus der Staffel.
Witzigste Szene ever, finde ich. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ist nicht nur meine Lieblingsszene, glaube ich, ne?
Ist das das Dojo.
Wie der das
jetzt
Dojo eröffnet, ja.
Nee, das ist definitiv auch mit einer meiner Lieblings.
Dem
Folgen.
Aufmerksamen Hörer wird auch nicht entgangen sein, dass unser Intro ganz am Anfang dieses Podcasts so ein bisschen daran angelehnt war, wie der Johnny das eröffnet. Ne? Willst du erzählen? Komm, wir erzählen es direkt.
Ja, dann.
Also der trifft sich dann schlussendlich mit den paar Kindern, die er hat. Miguel, der wieder laufen kann.
Das ist wirklich nur eine Handvoll.
Ne? Und eine Handvoll andere im Park. Der eine Dicke ist dabei. Ne?
Und, er hat ja auch keinen Raum mehr.
Und Bird, die Brillenschlange, ist auch dabei. Ist einer meiner persönlich heimlichen Lieblingscharaktere, Bird. So ein kleiner Klugscheißer, ne? Aber einer, der im echten Leben Taekwondo kann. Das haben wir, glaube ich, in der letzten Staffel schon
gesagt. Stimmt.
Ja, jedenfalls sagt der Johnny dann hier, ne? Wir müssen ein neues Dojo aufmachen und wir trainieren jetzt draußen, weil Miete kann ich mir nicht leisten.
Ja.
Und man braucht aber kein Dojo, um ein Dojo zu sein. Und dann hat er erstmal T-Shirts gemacht für alle und verteilt die und sagt hier, es gibt nur ein Tier, was der Kobra gefährlich werden kann. Und dann sagt der Bird noch so lustig, ein Mungo. Und dann sagt er, nee, ein echtes Tier, Bird. Und hat dann Eagle Fang Karate ausgegraben.
Ja. Ich find's geil. Allein das Logo ist cool.
Ja, ein Adler mit Zähnen.
Ja.
Ne, weil Fang, der Fangzahn, der hat dem Adler einfach mal Fangzähne verpasst und ist jetzt der Meinung, mit Eagle Fang Karate können sie Cobra Kai besiegen.
Ja.
So, und die trainieren also im Park jetzt weiter, ne? Und auch der Daniel, kommt natürlich wieder auf den Gedanken, das Miyagi-Do-Training wieder aufzunehmen. Denn der sieht, wie seine Tochter leidet.
Ja.
Die Sam. Denn die hat dieses Trauma, ne, von der Tori und will sich eigentlich auch komplett zurückziehen. Warum? Weil sie Angst hat. Ja, und dann kommt es auch noch zu einer großen Schlägerei in diesen Arcade-Game-artigen Räumen. In diesem Arcade-Tempel, in dieser Spielhölle.
Richtig, stimmt.
Ne? Weil da sagt die Sam kurz, hier kann ja nicht sein, dass die andauernd so mit uns umspringen. Ne? Wir rächen uns jetzt an denen. Das geht aber schön nach hinten los, weil die Cobras einfach zu stark sind. Ne? Und weil der Hawk auch einfach zu rücksichtslos ist. Und der Hawk bricht in dieser Szene dem Dimitri den Arm. Und daraufhin, und dann kommt auch noch Tori zurück. Und ja, im Endeffekt haben die keine Chance gegen diese Cobra Kai Übermacht, ne? Die Sam wie gelähmt, als sie Tori sieht, ne? Die kann auch sich gar nicht mehr verteidigen. Und als der Daniel das merkt und merkt, wie hilflos seine Tochter ist, Da sagt er sich, ja komm, ich muss Miyagi-Do wieder aufmachen, ne?
Ja, wir müssen wieder kämpfen.
Wir müssen wieder kämpfen und Selbstbewusstsein kriegen. Und ich hatte selber mit der Angst zu tun. Kleine Hommage an Teil 3 Karate Kid. Ne, ich hatte selber fast vor Angst damals nicht weitergekämpft. Aber Mr. Miyagi hat mich dann überzeugt und so weiter, ne?
Jo.
So, also wird auch Miyagi-Do wieder eröffnet. Wir haben jetzt 3 Dojos.
Ja.
Cobra Kai, die Bösen. Und dann 2 gute Dojos, aber mit sehr unterschiedlichen Philosophien, ne?
Mhm.
Der Johnny, der sagt bei seinem Igelfang auf die Fresse, aber man muss kein Arschloch sein, also man muss nicht unbedingt anfangen, ne? Und Miyagi-Do nach wie vor der weiche Weg, aber um gegen die Angst anzukämpfen. So, und dann kommt es zu einem großen Showdown am Ende der Staffel 3. Und dieser Showdown, der passt besonders gut in die Weihnachtszeit, weswegen wir auch gedacht haben, das ist eine wunderbare Weihnachtsüberraschung hier zu unserem Soft Reboot. Wir haben noch gar nicht über unseren Soft Reboot geredet.
Das machen wir am Ende.
Machen wir am Ende. Das ist ein wunderbarer Start für unseren Soft Reboot hier mit Cobra Kai Staffel 3 anzufangen, denn die letzte Folge heißt ja, haben wir schon gesagt, 19. Dezember und die kloppen sich ja. Am 19. Dezember. Wahrscheinlich heißt die Folge deswegen so, ne? Also
ja.
Es ist kurz vor Weihnachten, überall schon Weihnachtsdeko und die zwei
sehr guten, besinnlich, muss man
sehr
sagen.
Sehr besinnlich, die zwei guten
mit
Dojos.
Einem großen Kampf.
Richtig, die nähern sich erstmal so ein bisschen wieder an, weil die Sam wieder mit Miguel redet, ne? Die treffen sich zufällig,
ja.
Die nähern sich wieder so ein bisschen an und daraufhin nimmt die Sam den Miguel mit, beziehungsweise die lädt den ein und so treffen dann die sehr skeptischen Miyagi-Do-Schüler auf die Eagle-Fang-Schüler, ohne Senseis an der Stelle. Denn an der Stelle sind nämlich Daniel und Johnny im Country-Club. Erzähle ich gleich noch, warum. Aber die sind quasi home alone. Das passt ja auch ganz gut zu Weihnachten. Und werden da auf einmal von den Cobra Kais überfallen. Ne? Die klingeln an der Tür und machen Rabatz.
Und das, finde ich, kommt so krass an die Szene von Staffel 2 Ende mit dem Schulkampf
ran.
Weil das war auch wieder mit einer der besten Kampfszenen.
Voll.
Diesmal zu Hause, alles sehr idyllisch mit Weihnachten. Also Weihnachtsfeeling war irgendwohin trotz des großen Kampfs da.
Ja, läuft ja auch Weihnachtsmusik, so, glaube ich, im Hintergrund, ne?
Ich meine ja.
So ein bisschen zumindest.
Ja, also es war einfach eine super coole Aufmachung.
Genau, und ist auch und, wieder in so einem, also die größte Szene davon ist auch wieder in so einem One-Take gefilmt,
ja,
ne? Da
genau.
Fährt die Kamera rum und weil das LaRusso-Haus ja
so
auch so ein bisschen
Haus, ja.
Viereckig gebaut ist mit so einem Innenhof, kann man da immer schön schwenken und eine neue Kampfszene einfangen.
Ja.
Und eine der Szenen, die man einfängt, bezieht sich auf Hawk, ne? Der macht da Rabatz und verprügelt so ein paar Miyagi-Do-Schüler, sehr cool, und guckt dann durch die Glasfront, durch den Innenhof auf die andere Seite und sieht seinen Freund Dimitri, also seinen Ex-Freund Dimitri, dem er den Arm noch 2 Folgen vorher gebrochen hat und sieht, wie der von Cobra Kais auseinandergenommen wird gerade, ne?
Ja.
Kyla unter anderem. Ist, glaube ich, steht da auch auf jeden
Fall
dabei.
Kyla ist,
ne?
Auf jeden Fall dabei, ja.
So. Und kriegt auf einmal Mitleid mit seinem alten Freund.
Das ist ja? The point of turn.
Genau. Man hat dem schon beim Armbrechen angemerkt, dass er ein bisschen gezögert hat, aber da hat er noch durchgezogen. Und jetzt kriegt er auf einmal Mitleid und denkt sich, ah, das war mein alter Freund. Und rennt rüber und wechselt die Seiten, der große Turn von Hawk.
Auch so cool, weil dann vermöbelt er einfach erstmal ein paar Cobra Kais und hat, also alle checken erstmal gar nicht, was abgeht, warum er jetzt auf einmal die anderen mitbekämpft.
Ganz genau.
Und kriegt da eine riesen Kampfszene für sich selber. Das war auch Hammer.
Ja.
Ja, also...
Ne, wechselt also cool. Die Seiten und die können sich einigermaßen gegen die Cobra Kais verteidigen, dank des Wechsels von Hawk.
Ja.
Jetzt müssen wir noch kurz aufklären, warum waren da jetzt keine Eltern da? Wo waren Daniel und Sam? Die sind ja in diesem Country Club.
Daniel und...
Daniel und
Johnny.
Amanda meine ich
und
natürlich.
Amanda.
Und Johnny auch.
Ja, alle.
Also, alle. Daniel, wieder zurück aus Okinawa, denkt sich, komm, wir gehen feiern. Und da ist eine Weihnachtsfeier in diesem Prollo-Club, wo die Mitglied sind.
Ja.
Und auch den kennt man ja auch aus den alten Filmen schon. Und wer den auch aus den alten Filmen kennt, ist Johnny. Der war ja damals noch High Society, war also auch da oft zu Gast. Und wer auch diesen Club aus den alten Filmen noch kennt, ist Ellie. Und Ellie ist ja auch der erste Love Interest von beiden, Daniel und Johnny. Aus Teil 1, Karate Kid 1.
Also irgendwie hat Daniel schon sehr reingehauen, muss ich sagen, ne?
Ja, der hat nichts anbrennen lassen, ne? Und vor allem hat er sich immer wieder die Freundin von dem bösen Obermacker.
Ja, irgendwie schon.
Ausgesucht. Ja, da gab es immer Ärger. So, Ellie ist nämlich auch wieder da in Reseda zu Besuch bei ihren Eltern. Und man sieht in der ganzen Staffel eigentlich schon, dass der Johnny über Facebook, der Johnny ist ja jetzt in Facebook ganz groß, ne, und kapiert so langsam das Internet.
Haben die da nicht sowieso schon angefangen zu schreiben?
Ja,
die hatten doch auch ein Date schon vorher.
Die schreiben sich hin und her und dann kommt es zum Date und die überlegen sich, wir gehen zusammen in den Country Club.
Richtig, und ganz da treffen genau. die dann auf Daniel,
und
ja.
Und da treffen die Daniel
jetzt
und
Jetzt habe ich die Reihenfolge wieder.
Und setzen sich zusammen und natürlich Johnny und Daniel, ne, so ein bisschen verhaltener Freude, ne, weil die denken ja, sie kommen nicht miteinander klar. Aber kaum sind Frauen dabei, ja, räumen die so ein bisschen auf und die Ellie, die packt erstmal aus, was der Daniel alles falsch gemacht hat und ja. packt aus dann, was der Johnny alles falsch gemacht hat, ne? Und dann merken sie auf einmal, oh scheiße, ne? Wir sind eigentlich die Doofen hier und wir haben das damals vielleicht echt ein bisschen übertrieben und die nähern sich so ein bisschen an. Das ist ein ganz schöner Moment, ne? Und die Amanda ja sowieso immer, ich finde Amanda ist ja sowieso so eine vernünftige, ist irgendwo die Stimme der Vernunft der ganzen Serie, ne?
Ja, die ist irgendwie sowieso so eine Vermittlerin. Also ja. in sämtlichen Szenen ist sie richtig Underdog unterwegs und vermittelt ganz oft ja. unterschwellig und rückt ganz viel wieder gerade.
Ganz genau. Das ist immer, wenn man immer, also ich denke das ja eh schon nicht, weil ich bin Mann und ich bin in den 80er, 90ern groß geworden. Das heißt, ich denke, das ist in Wirklichkeit alles so, ne, mit den Kloppereien und so. Aber immer, wenn selbst ich das Gefühl kriege, das ist jetzt schon so ein bisschen Drehbuch und das wird in Wirklichkeit wahrscheinlich gar nicht so ablaufen, ne? Und da wird wahrscheinlich erstmal die Polizei gerufen werden. Dann kommt Amanda ins Bild und sagt genau das.
Ja.
Ne? Dann sagt sie hier, die macht doch den Crease in einer Szene so doof an, ne?
Mhm.
Geht in das Dojo und sagt hier, sag mal, Rambo, hast du sie noch alle, ne? Das geht um Kinder, ich hole jetzt die Bullen. Ja. Bam, aus. Nix Schlägerei oder so.
Einfach mal realistisch.
Ganz genau. Das ist Amanda, ne? Und die bringen unsere zwei Jungs, Daniel und Johnny, wieder auf den Boden der Tatsachen und die wünschen sich am Schluss sogar frohe Weihnachten. Also, an der Stelle, alles in Ordnung. Ellie, die hat nur einen Gastauftritt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ne? Die
Leider.
Ja, ich finde auch, die hätte länger bleiben können eigentlich. Ne? Und beide Jungs merken auch, die fanden die eigentlich ganz toll. Vor allem der Johnny, ne? Aber der Johnny ist ja auch eigentlich mit der Carmen inzwischen zusammen.
Ja.
Ne, weil als Carmen natürlich merkt, Miguel ist wieder geheilt, ist natürlich Johnny auch ganz großen Kursen und die schnackseln auch erstmal miteinander zur Feier des Tages.
Das ja.
ist auch kurz bevor Ellie wiederkommt, ja.
Ah.
Insofern Ellie keine wirkliche Konkurrenz, aber für nochmal so um der alten Zeiten willen, ne?
Ja.
Treffen die sich nochmal und an der Stelle zumindest alles in Ordnung. Jetzt wissen die aber alle nicht, was in der Zeit zu Hause abgeht, nämlich diese Riesenschlägerei. So. Und als die das merken, kommt es jetzt zum eigentlich großen Finale und zwar der Johnny. Der regt sich da so drüber auf, dass der ins Cobra Kai Dojo fährt. Und den Crease stellt.
Ja.
Und das ist ganz schön gemacht, weil die wechseln ein paar Worte und dann kloppen sie sich, klar, ne? Und es sieht auch eigentlich lange Zeit ganz gut für den Johnny aus, ne? Also der ist auch noch ein bisschen jünger und man sieht immer so parallel dazu Szenen aus Ende der 60er Jahre aus Vietnam von Crease. Und auch daran ist man schon gewöhnt, denn man sieht eigentlich in der ganzen Staffel, warum Crease zum Crease geworden ist.
Mhm.
Ja, der lernt nämlich in Vietnam diese Kampftechnik, wird Teil von so einer Spezialeinheit und lernt von seinem Ausbilder auch so rücksichtslos zu sein. So rücksichtslos nämlich, dass er in diesen Rückblenden gefangen genommen wird und gegen seinen eigenen Ausbilder am Schluss antreten muss und den dann unnötigerweise in so eine Schlangengrube stößt.
Ja.
Ne? Denn die werden gefangen genommen.
Der Stärke rüber.
Von Vietnamesen. Und werden von denen gezwungen, gegeneinander anzutreten. Und die Vietnamesen wollen natürlich, dass einer von beiden stirbt. Jetzt kommt aber die Rettungsmission so kurz vor Ende dieses Kampfes an. Und der Ausbilder von dem hängt noch mit einem Arm an so einer Brücke über einer Schlangengrube. Und der Crease, der junge Crease, der hätte ihn eigentlich wieder hochziehen können, weil ja in dem Moment die Rettung kommt. Und obwohl die Rettung da ist, denkt er sich, ne, keine Gnade. Das habe ich ja von dir gelernt, mein Freund. Und kickt seinen Militärausbilder in diese Schlangengrube rein. Das ist wohl der Punkt, wo bei Crease alles gekippt ist, ne? So, und diese Szenen werden immer wieder vermischt mit diesen Szenen aus der Jetztzeit, wo Johnny Crease im Dojo herausfordert, ne? Und man sieht, dass Johnny den Kampf eigentlich gewinnt. Und er hat so eine Seigabel, die er sich dann von der Wand abmacht. Das ist so eine, diese japanischen Dinger, die zum Beispiel auch der Ninja Turtle Raphael benutzt. Also spitz.
Mhm.
Und die hat er kurz und könnte damit eigentlich auch den Crease hinrichten, lässt aber fallen. Macht das nicht. Ja, also er zeigt Gnade. Johnny zeigt Gnade. Und poliert ihm einfach nur die Fresse.
Ja, der turnt ja irgendwie schon in der ganzen Staffel so nach
immer mehr zum
Motto.
Guten.
Genau.
Ja, aber der braucht halt ein bisschen dafür. Aber er bringt zumindest seinen Kreese nicht um, seinen Ex-Trainer, sondern haut einfach nur auf ihn ein. Und dann kommt der Robbie. Der ist ja inzwischen von Kreese belabert worden. Und der Robbie zieht den Johnny dann weg vom Kreese. Und es kloppen sich Vater und Sohn, sprich Johnny und Robbie.
Mhm.
Und in diesem Kampf haut der Johnny den Robbie aus Versehen K.O. Und der Robbie liegt da. Und das ist natürlich der Moment, den Kreese nutzt und sich denkt, ne, Rückblende, ich habe damals gelernt, keine Gnade. Also mache ich wieder keine Gnade. Der schnappt sich die Seilgabel und will gerade den Johnny erstechen. Wirklich erstechen. Und da kommt rettenderweise der Daniel durch die Tür. Weil der inzwischen auch spitz gekriegt hat von seinen Kindern. Hier war eine Riesenschlägerei zu Hause. Das Haus liegt in Schutt und Asche. Wer ist schuld? Kreese. Also ist der auch dahin gefahren und rettet nun Johnny vor Kreese. So, das Abschlussbild ist dann folgendes. Die stehen vor dem Cobra Kai Dojo. Und auf der einen Seite steht Daniel, unterstützt von seiner Sam, von seiner Tochter. Das ist der Miyagi-Do-Zweig. Daneben steht Johnny, unterstützt von Miguel. Der fährt nämlich mit dem Daniel dahin. Das ist der Eagle-Fang-Zweig. Und der Johnny, unterstützt vom Robbie, der ist dann nämlich auch wieder aufgewacht und stellt sich hinter den. Und das sind die Fronten, ne? Die zwei guten Dojos gegen das böse Dojo.
Ja.
Und weil da auch wieder Vernunftstimme Amanda dazukommt, ist wahrscheinlich der Grund, warum der Kreese einlenkt und sagt, ja komm, wieso machen wir das nicht auf altmodische Art und Weise? Und diesmal meint er mit altmodischer Art und Weise, aber wir machen das bei einem Turnier.
Natürlich.
Ne, wir nehmen wieder am Turnier teil. Er meint wahrscheinlich wieder das All-Valley-Turnier. Könnte man schon mutmaßen, ne?
Mhm.
Und da geht es ja mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um Staffel 4. Und dann sagt er, hier, wir nehmen da alle dran teil. Und wer verliert, der muss die Stadt verlassen. Der muss sein Dojo für immer schließen. So. Und dann ist das im Endeffekt der Cliffhanger. Und dann haben wir aber noch zwei sehr schöne kleine Szenen danach. Auf der einen Seite haben wir Kreese, der greift zum Telefonhörer. Und der ruft jemanden an. Und zwar, während er diese namenlose, dato noch namenslose Person anruft, hält er so ein Bild vom Vietnamkrieg hoch. Und da sieht man ihn ja neben seinen Freunden stehen und der Typ, der direkt neben ihm steht, das ist einer mit einem Pferdeschwanz, also ich meine die Frisur, der neben ihm steht und der schon die ganze Zeit in diesen Rückblenden vorkam. Ganz enger Freund von ihm aus dem Krieg. Man hat damals schon gesehen, ne, der hat ihn ein paar Mal gerettet im Krieg und ist einer, an dem ihm viel gelegen ist. Aber
sag
der wird
doch auch irgendwas mit, ich
stehe ein Leben lang in deiner Schuld, sagt dieser Pferdeschwanzmensch zum Kreese.
Ja.
Und die Leute, die alten Filme gesehen haben, die wissen natürlich sofort, um wen es da geht.
Ich wusste es nicht.
Du wusstest nicht, also
ich habe die Filme ja auch vorher nicht gesehen. Deswegen wusste ich tatsächlich nicht, wer es ist.
Also wenn ihr jetzt wirklich mit uns hier Cobra Kai erst nachholt und tatsächlich erst bei Staffel 3 seid und Staffel 4 noch nicht geguckt habt und ihr habt auch Karate Kid 3 noch nicht gesehen, dann hört mal jetzt kurz weg, denn jetzt kommt der Spoiler. Es handelt sich um Terry Silver.
Ja.
Terry Silver, den Big Bad aus Karate Kid 3.
Und für mich hat sich da eine neue Welt eröffnet, weil ich bis dato dachte, Kreese, Oberbösewicht.
Mhm.
Und dann kommt ein Oberbösewicht, ja. Silver.
Immer noch einen schlimmeren, ne? Und das ist Terry Silver. Und man weiß es zwar nur, wenn man die alten Filme geguckt hat, aber man ahnt schon, oh, in Staffel 4 geht's nochmal richtig rund, ne? Der holt sich jetzt Hilfe, der Kreese. Da kommt mindestens mal noch ein Böser.
Genau.
Das passiert auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sieht man den japanischen Garten von Mr. Miyagis altem Haus. Und die Miyagi-Do-Schüler stellen sich da gerade zum Training auf, ne? Der Daniel macht eine Ansage mit seinem Stirnband. Und zur Musik von Phil Collins, allerdings in einer Version nicht von Phil Collins, In the Air Tonight wird da gespielt, kommt das Eagle Fang Dojo rein.
Episch.
Alle fünf Personen oder sieben oder wie viele sind mit Johnny. Und die stellen sich neben den Miyagi-Do-Schülern auf, die zwei Senseis nebeneinander und fangen an zu trainieren.
Ja.
Das heißt, wir enden mit der Situation, Die zwei guten Dojos schließen ihre Kräfte zusammen.
Und das böse Dojo.
Um das böse Cobra Kai Dojo platt zu machen. In Staffel 4. Spoiler. Ende.
Ja.
So, Leonie. Das war mal kurz erzählt der Inhalt von Staffel 3.
Ganz kurz, ja? 50 Minuten.
Zentrale Themen, Heilung, Trauma, Wiedergutmachung, ja, was ist Loyalität, wer verdient Vergebung und so weiter. Wir haben diesen militärischen Aspekt von Cobra Kai, diesen Chaos-Ansatz von Eagle Fang, diesen ruhigen mentalen Ansatz von Miyagi-Do. Wir haben auch die große Frage, ist Karate überhaupt das Richtige für diese ganze Jugend da im Valley? Das wird auch unter anderem in einer Gerichtsverhandlung tatsächlich beratschlagt, ob überhaupt dieses Turnier noch stattfinden soll. Und da sprechen die ganzen Senseis vor, versagen aber alle. Und dann kommt der Miguel und sagt hier, ne, ich war bis vor kurzem noch im Rollstuhl, Karate hat mir geholfen, in meinem ganzen Leben wieder aufzustehen und überhaupt jetzt auch so richtig körperlich, also wird das Turnier dann doch stattfinden.
Ja.
Ja, und das ist so das zentrale Ding. Also schon, ja, irgendwie ist es schon so eine Art Drama-Heldenreise, ne, wie wir eingangs gesagt haben.
Auf jeden Fall. Es ist halt so, Staffel 3, finde ich, ist einfach dieses Postdrama. Du siehst einfach, wie eigentlich alles den Bach runtergeht und es am Ende wieder zu einem Riesenkampf kommt oder kommen wird. Und wie sich dann aber doch wieder die eigentlich Guten zusammenschließen.
Ja.
Also es ist einfach sehr, sehr viel Chaos, was sich am Ende wieder zusammenfügt und in Staffel 4 vermeintlich auch weiterfügen wird.
Auf jeden Fall. So ein paar Leute fallen, ne? Robbie zum Beispiel.
Ja, genau.
Der wird
deswegen sage ich ja, viel Chaos, ne?
Ja, ja. Aber andere, die entwickeln sich auch persönlich in die gute Richtung weiter, ne? Und entdecken sich selber. Hawk zum Beispiel. Was ich ganz schön finde, Staffel 3 bringt ja auch die Schattenseiten der Gewalt. Zumindest mal so ein bisschen punktuell und exemplarisch. Ne? Weil es sind ja schon locker mal 5, 6 Folgen, wo der Miguel nicht gehen kann. Ne?
Ja.
Und auch ziemlich lang. Also ich hatte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass der schneller wieder gehen kann.
Mhm.
Aber das ziehen sie relativ lang durch.
So ein bisschen verharmlosen tun die Karate ja schon.
Auf jeden Fall, die zerficken sich ja bei jeder Gelegenheit.
Ja,
da, ne?
Voll. Also,
und hauen sich auf die Fresse und eigentlich danach 10 Minuten später stehen die wieder, ne, haben so ein bisschen Blut im Gesicht, damit es cool aussieht, aber eigentlich hat da ja nie einer eine schlimme Verletzung, ne?
Ja.
Außer Miguel jetzt halt. Und finde ich ganz gut, dass sie das zumindest mal so exemplarisch reingenommen haben, dass es auch echt ordentlich nach hinten losgehen kann. Ja.
Der Daniel sagt ja sogar noch, Karate ist für Verteidigung, also nur für Verteidigung.
Mhm. Ganz genau. Aber auch das braucht manchmal Mut, sagt er.
Genau. Aber da sieht man ja eigentlich, wofür Karate da sein sollte und sich nicht die ganze Zeit. Also gut, das ist wieder Miyagi-Do-Mentalität.
Ja,
aber das ist ja klassisch Miyagi-Do.
Ja.
Und trotzdem soll man sich ja bekanntlich mit Karate nicht angreifen.
Genau, nicht zum Angriff da, ne? Und da, auf den Trichter ist ja sogar der Johnny inzwischen gekommen. Ich will keinen von euch angreifen sehen, sagt er seinen Eagle-Fang-Schüler, ne? Aber wenn euch einer angriff, dann
dürft ihr auch draufhauen.
Richtig zurückhauen, ne? Ganz genau. Hast du Lieblingsszenen, Leonie?
Ja, also ich habe es ja gerade schon kurz angerissen.
Mhm.
Auf jeden Fall die Kampfszene bei Daniel LaRusso zu Hause.
Ja, die finde ich auch toll.
Die ist einfach episch, aber da kann ich mich auch nur wiederholen. Das habe ich letzte Staffel auch schon gesagt. Die Kampfszenen, gerade bei den Teenagern, die sind einfach so...
Die sind schon cool, ne?
Cool gemacht, gerade weil es One-Take ist. Ja, unrealistisch, aber man muss auch sagen, die machen das alle super athletisch.
Auf jeden Fall.
Die Bewegungen, die sind schon krass einstudiert.
Auf jeden Fall. Und es steckt ja auch in jeder Bewegung so ein Kern Wahrheit drin. Ne?
Ja.
Also auch wenn man vielleicht nicht so weit ausholen würde und vielleicht so viele Sprünge und so viel dem anderen den Rücken
zu. Das sieht dann einfach cool aus.
Aber es sieht einfach cooler aus und es steckt in jeder Filmtechnik ja auch irgendwo ein wahrer Kern drin. Aber ich glaube, da scheiden sich wirklich die Geister. Ich habe mich letztens mit einem Karate-Trainer, einem Bekannten unterhalten, durch Zufall sind wir auf Cobra Kai gekommen und er hat tatsächlich nicht weitergeguckt. Er hat sich eine Folge oder so angeguckt, hat dann aufgehört, weil er sagte, das ist ja unrealistisch. Es ist eine Serie.
Ah ja, wollte ich gerade sagen, es ist eine Serie und ich finde trotzdem, dass sehr viel realistische Sachen mit drin sind.
Ja.
Auch bei den Kampfszenen muss man sagen, ja, da sind viele Sprünge und Kicks dabei, die sind schon...
Die würde man in so einer Rauferei wahrscheinlich nicht
machen,
anwenden. Ne?
Aber so cleane Punches sind... drinne und die sind gut und die machen,
definitiv.
Das klingt irgendwie makaber, aber sind cool anzugucken, ne?
Auf jeden Fall. Und ich kann mich an eine Szene erinnern, da wird von Kreese der Cobra Punch gelehrt. Das ist nichts anderes als eine gerade in die Fresse. Das funktioniert
ja.
Halt, ne?
Ja, ist so.
Oder deswegen. Ein anständiger Kick in die Eier kommt ja auch hier und da mal vor, ne?
Ja.
Das geht schon.
Und dann sind so epische Kampfszenen, gerade mit der Musik, einfach
auf jeden
sehr,
Fall.
Sehr geil. Aber auch die Igelfang-Szene mit der Gründung ist
super
legendär.
Geile Szene.
Ist legendär.
Ja, und da, wie gesagt, Bird, mein Lieblingscharakter. Es gibt nur ein Tier, das eine Schlange töten kann.
Ein Mungo? Mungo?
Nein, ein echtes Tier, Bert. Bert. Wie ja. Aus der Sesamstraße. Dee Snider, das Konzert, eine meiner persönlichen Lieblingsszenen.
Ja, verständlich. Absolut
logisch.
Cool.
Ne? Also Johnny trifft ja eh voll meinen Musikgeschmack.
Aber Fun Fact, das weiß ich, kann ich ja jetzt schon mal sagen an der Stelle. Johnny, meine ich, wollte die gar nicht. Der wollte Metallica, ne? Habe ich gelesen.
Ja, da sind widersprüchliche Aussagen im Netz. Der wollte Metallica, kann sein. Habe ich auch zumindest ein paar Mal gelesen. Aber Metallica lässt sich das wahrscheinlich auch ganz gut bezahlen. Und nochmal zur Erinnerung, wir sind ja wahrscheinlich gerade an so einem Punkt der Produktion, wo die, wenn überhaupt, dann gerade erst von Netflix aufgekauft worden sind.
Ja.
Aber vielleicht noch gar nicht von Netflix produziert, weil ich meine, das passiert erst in Staffel 4, dass es wirklich eine Netflix-Produktion ist. Ich glaube, Staffel 3 wurde nur von Netflix ausgestrahlt. Insofern mussten die schon noch so ein bisschen darauf achten, die Kosten einigermaßen im Rahmen zu halten. Und das sieht man dann an so Dingern wie Doyona und Metallica fehlend. Und die haben ja auch nur Dee Snider, nur in Anführungsstrichen. Der tritt auch inzwischen solo auf, das stimmt schon. Aber die hätten ja auch die ganze Band Twisted Sister buchen können. Ne?
Stimmt.
Er singt aber ein Twisted Sister-Lied. I Wanna Rock.
Ja.
Ja. Das ist das Lied, wo Miguel mit dem Fuß wippt. Das ist ein Twisted Sister-Song. Insofern alles in Ordnung.
Auch coole Szene.
Absolut coole Szene. Und auch absolut cooler Typ. Da ist mir noch was aufgefallen. Da kommen wir gleich zu. Hast du mir ja verboten, das zu erzählen. Ne? Ich komme gleich noch mal zu ein paar Sachen.
Das juckt auch keinen.
Ja, mich juckt. Erstmal Lieblingsszenen noch. Daniel trifft Kumiko und Chosen wieder. Eine meiner Lieblingsszenen.
Ja, Rückkehr von Ellie genauso, coole
ganz
Szene.
Ganz genau, alle, die zurückkehren aus den alten Filmen, ja. Da geht er mir sowieso das Herz auf, ne, als 80er Kind. Aber ich finde es auch so lustig gemacht, weil ich finde immer, wenn man solche nostalgischen Sachen bringt, dann machen die das ja gefühlt nicht nur, um die da drin zu haben. Also die hätten die ja auch einfach alle da hinstellen können, nur um sie drin zu haben.
Mhm.
Aber meistens treiben die ja auch den Plot voran. Und dann finde ich solche nostalgischen Auftritte und solche Rückkehrer und solche Anlehnungsmomente finde ich wieder ganz charmant.
Ja.
Ja, wenn man merkt, es ist nicht nur Selbstzweck, sondern die haben tatsächlich auch eine Bedeutung, um die Handlung nach vorne zu bringen.
Absolut.
Und ja, klar, die helfen Daniel auf seiner Reise.
Chosen ist ja eh wichtig.
Selbstvertrauen in sich zu haben und Chosen wird
Chosen
eh noch wichtig.
Chosen wird
absolut.
Wichtig.
Ja.
Kann man schon mal so festhalten.
Ich fand auch die Szene, wo der Miguel dem Johnny sagt, dass er ein Sensei ist und dass er blind
ja,
ist, wenn er das
süß.
Nicht erkennt, fand ich auch sehr herzergreifend.
Ja.
Ne? Aber all diese Szenen verblassen meiner Ansicht nach gegenüber einer Szene und das ist wirklich meine absolute Lieblingsszene aus der ganzen Staffel und zwar ist das die, wo Johnny auf Facebook Eindruck machen will und der Ellie, die ihm ja eine Freundschaftsanfrage schickt, erstmal so einen ganzen Roman zurückschreibt und dann sieht der Miguel das und sagt, nee, kannst du so nicht machen, das sieht total verzweifelt aus. Das ist ungefähr so verzweifelt, als wenn er alle ihre Fotos liken würde. Das hat er zu dem Zeitpunkt dann schon gemacht.
Ja.
Und dann sagt der Miguel, aber hier, kein Problem, wir polieren dein Profil ein bisschen auf. Ne? Hast du alte Fotos? Und dann hat er so zwei Dolph Lundgren 80er-Jahre-Fotos mit freiem Oberkörper. Und dann sagt der Miguel, hey, komm, wir machen ein paar neue Fotos. Und dann kommt der Johnny auf die grandiose Idee und sagt hier, ja, wir gucken einfach mal auf Ellies Profil, was die so mag. Ne? Und die mag mit Hunden kuscheln, die mag Bücher lesen, die mag tolle Restaurants. Und dann nehmen wir einfach Situationen, die sie mag und stellen die mit mir nach. Und das ist so witzig, wie der sich dabei anstellt, weil er mit diesem ganzen neumodischen Hipster-Kram nichts anstellen kann. Ne? Dann probiert er Sushi zu essen und macht das nur fürs Foto und spuckt das
ja.
Danach wieder aus. Oder er probiert ein Buch zu lesen, ne? irgendwas hochesoterisches und schmeißt es danach in den Mülleimer, als das Foto gemacht ist. Die Szenen finde ich am allerwitzigsten.
Das stimmt. Die
ja.
sind echt gut.
Genau. Und das zeigt mal wieder so schön Johnnys Charakter, ne? Der ist eigentlich voll hängen geblieben.
Toll.
Aber gibt sich irgendwie Mühe, modern mitzuhalten. Und das Witzige ist ja...
Ich sehe da so viele Parallelen zu dir.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ein bisschen.
Sushi esse ich manchmal.
Ja, das ist wohl wahr. Das spuckst du zumindest nicht aus.
Nein, Genau.
Und trotzdem würdest du immer zu einer Pizza greifen. Ist einfach so.
Das stimmt. Bevor ich die Mungdal Bowl esse. Das ist er nämlich, er sitzt dann im Restaurant und wartet auf Ellie, ne? In so einer Burgerbude. Und dann hört er am Nachbartisch, wie einer eine Mungdal Bowl bestellt. Weiß überhaupt nicht, was das ist, aber denkt sich, geil, Hipsterfraß, ne? Muss ich jetzt machen. Und dann kommt die Kellnerin und nimmt die Bestellung auf und er bestellt die Mungdal Bowl und Ellie, auch charmanterweise, die bestellt sich einen Cheeseburger, ne? Ja. Und dann sagt er, das klingt so gut, ich nehme auch den Cheeseburger.
Ja.
Ja. Ja, meine persönliche Lieblingsszene. Mhm. Neue Dojos, auch das wird noch witzig, noch wichtig und witzig. Und ja, jetzt würde ich sagen, sind wir fast durch. Ich habe allerdings noch einen Punkt, Leonie, und den würde ich jetzt gerne
noch
ansehen.
Er ist so unwichtig, wie er unwichtig ist. Das ist nur wieder deine Rocker-Gene. Ich weiß nicht, es interessiert keine Sau. Er hat eine Weste an, lass ihn seine Weste tragen. Mein Gott, ja. Er ist jetzt nicht so wichtig.
Nein, ich muss das jetzt sagen. Es tut mir leid, sonst zerplatze ich. Das kann ich jetzt nicht für mich behalten, es tut mir leid.
Dann werd glücklich, sag es.
Also wer bis jetzt auch noch nicht abgeschaltet hat, der schaltet jetzt nämlich auch nicht mehr ab. Also ich werd jetzt glücklich und erzähle, was mir noch so aufgefallen ist. Zwei Sachen möchte ich da nennen. Und zwar, das erste. Kennst du Armand Sarkarian?
Nein.
Armand ist dieser kleine, dicke, schmierige Vermieter. Der Schauspieler heißt Ken Davidian. Und das ist der Mall-Vermieter. Da, wo das Cobra Kai Dojo ist, diese Mall, meine ich. Und er vermietet diese Ladenlokale und macht unterwegs Deals mit Daniel, dann schwenkt er aber wieder um und macht einen Deal mit Kreese, immer so, wie es immer am besten passt, so wie er am meisten Kohle verdient und am wenigsten Abreibung bekommt. Mhm. Also wirklich, wie man sich so einen Autoverkäufer eigentlich vorstellt, ne? Wobei das Image des Autoverkäufers ja wieder reingewaschen wird in der Serie, das ist ja der Daniel. Mhm. Der schmierige Vermietertyp.
Ne? Ich hab den so, zum Beispiel der, gar nicht mehr im Kopf.
Den muss man doch vor Augen, Leonie. Das ist dieser kleine, dicke Typ mit dem schütteren Haar, sieht so ein bisschen...
Ja, kann ja sein, aber der geht so unter.
Finde ich nicht. Weißt du nämlich, an wen der mich erinnert? Und
ja,
da
jetzt kommt der Funfact.
Und da habe ich eine Theorie. Es ist kein Funfact. Weil
es ist nicht mal ein Fakt.
Es ist
guck mal, nein. Das ist ja nur dein Gedanke daran.
Das habe ich mir in meinem 80er-Jahre-Hirn...
Ah, guck mal, so unwichtig ist es sogar. Ich dachte, es ist ein
aber
belegter
wichtig ist es
Fakt.
Trotzdem, nein, nichts ist belegt und ich habe auch lange hin und her gesucht, ja. Also ich habe locker 8 Minuten investiert.
Mein Gott, dann ist es sogar noch unwichtiger als
ich habe mit der KI und selber Google gesucht. Und ich habe aber nichts gefunden.
Ja, dann sag.
Und zwar finde ich, dass diese Figur an Watto aus Star Wars angelehnt ist.
Watto.
Der Schrotthändler aus Episode 1. Da, wo Anakin und seine Mutter groß werden.
Aber wie zum Geier kommst du da drauf?
Diese ganze Serie hat ja viele popkulturelle Referenzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine solche ist. Und ich würde super gerne die Produzenten der Serie mal fragen.
Schreib doch mal, ruf mal an.
Ja, vielleicht mache ich das. Ja.
Schreib denn über Facebook mal.
Okay, dann ist das mein guter Vorsatz für 2026. Ich schreibe die Produzenten von Cobra Kai an und frage, ob die Figur des Armand an Watto aus Star Wars angelehnt ist.
Ja.
Wenn ihr auch meint, dass diese Figuren sich sehr ähneln.
Da habt ihr bestimmt auch dran gedacht, als ihr diese Szene gesehen habt. Und da ist da euch, also,
da gibt's
dann
eine,
ist euch sofort ins Hirn geschossen. Ah,
ja, und ich sag
Moment.
Ich sag dir auch genau wo. Da gibt's nämlich eine Szene, da sitzt dieser Vermieter, dieser Armand, sitzt mit Daniel und Amanda. Sitzt der am Tisch. Und zwar bei Daniel zu Hause. Und da sagen die ihm hier... Schmeiß doch mal das Cobra Kai Dojo raus, wir zahlen dir doppelt so viel. So, und dann sagt er.
Guck, jetzt, wo du das erwähnst, habe ich erstmal wieder ein Bild von dem im Kopf.
Siehste.
Der ist so. Ah, ja.
Und der sieht aus wie Watto, oder?
Ja,
so,
natürlich.
Und dann sagt
das habe ich auch gedacht.
Ja, sage ich ja. Und an der Stelle sagt er nämlich, da überlegt er kurz und sagt Deal. Und er sagt Deal exakt genauso betont wie Watto, als er mit dem Qui-Gon die Wette mit Anakin und dem Podracer abschließt. So,
das
jetzt
ist
guckst
deine
du, ne?
Theorie. Ja, alles klar.
Jetzt fällt Leonie nämlich wie Schuppen vor die Augen.
Ich frag mich immer,
jetzt bereue ich doch, dass das kein
Videopodcast
ist. Ja, normalerweise bin ich ja gegen dieses Format, aber jetzt gerade würde ich euch gerne Leonies Gesichtsausdruck zeigen, die nämlich jetzt gerade realisiert, wie wahr das ist, was ich gerade gesagt habe. Jetzt, ne?
Ja, kommt.
Merkst du selber?
Ja.
So, also, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, so könnte man es formulieren, ist das ein Funfact aus Staffel 3, der aber noch kein offizieller Funfact ist, weil mach mir mal noch so ein bisschen der schlussendliche Beweis fehlt. Aber es ist, also.
Ja, das ist ja klar wie
die Klosbrühe. Die Indizien sprechen eindeutig dafür. So, und dann habe ich noch eine zweite Sache.
Und das juckt wirklich absolut keinen. Es ist eine Weste. Nur weil du Aufnäher auf deiner Weste hast als Rocker.
Doch. Nee. Nicht ich. Weil eine ganze Generation Aufnäher auf der Weste hat. Ich erkläre kurz, worum es geht. Beim Dee Snider-Konzert. Kannst du mir folgen, Leonie?
Ja.
Geht ja der Johnny.
Zum Konzert. Mit einer Jacke.
Mit einer Weste.
Das sind keine Aufnäher.
Der hat
drauf.
Eine Jeansweste an.
Oh.
Ich glaube sogar über seiner Jacke, wie man das so macht mit Kutten.
Unrealistisch.
Und diese Jeansweste soll eindeutig eine Kutte sein. Eine Heavy-Metal-Kutte. Es gibt Kutten bei Motorradfahrern, die sind aus Leder, die haben so ein Vereinsemblem hinten drauf. Es gibt Heavy-Metal-Kutten. Jeder, der auf einem Heavy-Metal-Festival schon mal war in den 80er, 90er, der kennt Heavy-Metal-Kutten. Ja, das sind olle Jeans-Westen. Da sammelt man Patches, also Aufnäher, und macht die da drauf von den Konzerten, wo man schon mal war.
Ja, vielleicht war er noch auf keinem Konzert.
Und dann wäscht man die nie und dann stinkt die und so weiter. Und mit Sicherheit war der auf dem Konzert. Und das ist nämlich jetzt meine ganze Theorie. Pass auf, der hat eine Weste und die sieht man ziemlich deutlich, wenn der den Miguel nämlich reinschiebt von hinten. Mit dem Rollstuhl sieht man diese Weste von hinten und die hat hinten eine schwarze Fläche drauf, die erinnert an einen Patch, aber es ist nichts drauf, es ist einfach nur eine schwarze Fläche.
Ja, vielleicht durften die das auch da nicht, Geld, was weiß ich.
So, das ist auch meine Theorie, aber ich finde, da hätten sie investieren müssen, so ein bisschen. Die hätten ja zumindest mal einen Dee Snider-Patch da drauf machen können, ne? Weil eigentlich müsste Johnny, der war in den 80ern noch reich. Und Heavy-Metal-Fan. Der hat also mit Sicherheit Konzerte besucht. Und der typische 80er-Jahre-Heavy-Metal-Fan, der eine Kutte hat, macht da Aufnäher drauf. Da gibt es welche, die machen es besser und welche, die machen es schlechter. Aber der hätte irgendwas drauf. Und wenn es nur der zentrale große Patch am Rücken ist. So. Und wenn sie schon Dee Snider kaufen, dann hätten sie ja zumindest von dem doch die Rechte für diesen Aufnäher gehabt. Ich verstehe das nicht.
Das ist jetzt das, worüber du dich aufregst.
Ja, ist das.
Wie viel Zeit hast du, dass du dich darüber aufregst?
Das ist mir so, da brauche ich keine 3 Sekunden für. Das ist mir sofort in den Sinn gekommen, als ich die Szene gesehen habe. Ich bin vom Sofa gerutscht fast.
Ja, das glaube ich dir.
Ja, ich wurde nur
aufs Wort.
Ich wurde nur gebremst von den Schädeln auf meiner Kutte, die ich auf die Schultern genäht habe. Ja. Und die Zähne haben sich in der Rückenlehne der Couch festgefangen und deswegen bin ich nicht von der Couch gerutscht, aber ich wäre von der Couch gerutscht. Wegen dieser Unachtsamkeit. Ist es eine Unachtsamkeit vom Kostümbildner?
Ja, vielleicht sollst du auch da mal eine Mail an die Produzenten schreiben, dass du das, also erstmal mit der Frage, ob die eine Szene an Watto angelehnt ist oder und dass du bitte dir Patches gewünscht hättest in der einen Szene.
Ja, das hat mich total rausgerissen, Leni. Ja, ich liebe die Serie. Du weißt, ich liebe die Serie. Aber in dem Moment war ich einmal kurz
geschockt.
Völlig aus dieser Realität rausgerissen, ja. Und dachte, das kann doch nicht sein.
Mm.
Und jetzt kann man
auch
lange hin und her, ne? Also ja, das mit dem Rechten hatte ich mir auch gedacht, aber wie gesagt, da müsste zumindest der Dee Snider-Patch vorkommen. Jetzt könnte man hin und her noch schwurbeln, so von wegen, soll das Johnnys Unentschlossenheit darstellen und so. Halte ich aber für Bullshit. Also möchte ich mich jetzt mal hier deutlich dagegen aussprechen. Ich finde, man muss den Vorwurf wirklich der Kostümabteilung machen. Und so toll die Serie ist, an dieser Stelle, finde ich, hat sie ein Problem, weil Johnny keine Patches auf der Weste hat. So, das musste jetzt mal gesagt werden, jetzt ist es raus, jetzt geht es mir ein bisschen besser, jetzt kann ich mich auf die Weihnachtstage freuen.
Das freut mich.
So, habt ihr wahrscheinlich auch gedacht, ne? Und jetzt denkt ihr, alle, die da draußen sitzen, denken wahrscheinlich, endlich hat es mal einer gesagt. Seit Jahren trage ich das mit. Ist ja schon ein bisschen älter, die Staffel, ne? Die ist ja schon ein paar Jahre draußen. Und jetzt alle, so wie ich, die in der Zeit 80er, 90er groß geworden sind und die diese Musik hören, die haben sich wahrscheinlich alle gedacht, und das sind ja viele, ist ja das Zielpublikum auch irgendwo, ne?
Ja.
Die haben sich wahrscheinlich alle gedacht, was soll das? Das kann doch nicht wahr sein.
Ja, ich auch.
Ja.
Ja.
Mein Gott, nochmal. Jetzt habe ich mir ein bisschen Rage geredet.
Guck mal, wir haben jetzt 1:13 aufgenommen, weil du dich locker 10 Minuten über 2 Szenen aufgeregt hast.
Ja, aber darauf lief es ja hinaus, ne? Also man muss ja auch mal, wir loben die Serie ja wirklich, ne? Und wir tun hier einiges dafür, dass die noch bekannter wird.
Ja.
Aber man muss ja auch mal
Kritik
sagen, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, ne?
Das ist nicht in Ordnung.
Ja, das ist ein ehrlicher Umgang, jetzt habe ich es gesagt.
Ja.
Ich habe mir aufgeschrieben für 2026 Regisseur anrufen und Kostümbildner anrufen. Ja, erledige ich dann beides sofort. Ich erzähle euch dann im Januar, im nächsten Podcast, wie es gelaufen ist. Wenn ich es nicht vergessen habe bis dahin.
Ja.
So, und Januar und nächster Podcast ist jetzt unser Stichwort, Leni.
Genau.
Weil nach einer Stunde 13 inzwischen, können wir das Ganze hier mal beenden. Es ist sogar noch ein bisschen länger, wenn man, ich habe das Intro schon weggerechnet quasi. Wir rebooten uns, und zwar soft. Soft wie beim Yagi-Do.
Ja, jetzt musst du schon erklären.
Wir machen den Schulpodcast natürlich weiter und behalten alles, was gut war. Aber wir machen auch ein paar neue Sachen rein, wo wir das Gefühl haben, die haben sich nach fast 6 Jahren, die wir den machen, so ein bisschen totgelaufen.
Es sind schon 6 Jahre, es sind nächstes Jahr 7.
Fast 6, 7.
6, 7.
6, 7 Years machen wir das schon. Ja, leck mich doch am Sack. Ist das nicht schwer? Das, wenn das kein Moment ist, bei dem man einen Soft Reboot machen sollte, dann weiß ich
ja,
auch nicht.
Dann weiß ich, ja, so, also da gebe ich dir ausnahmsweise recht.
Ne? Also Soft Reboot ab dem Jahr 2026. Dein Bruder ist jetzt fest im Team, auch das haben wir ja schon ein paar Mal festgestellt. Aber wir stellen uns einfach ein kleines bisschen neu auf. Wir hören, glaube ich, so ein bisschen damit auf, über so große, zentrale Themen zu reden. Ne? Weil Leonie, sind wir mal ehrlich, die großen Themen, die haben wir eigentlich in den letzten 6 bis 7 Jahren abgearbeitet. Und wenn wir jetzt damit weitermachen würden, dann würden wir uns eine Stunde lang darüber unterhalten, welche Länder jetzt beim Digitalpakt mitmachen und welcher Minister was gesagt hat. Das kann man auch so ein bisschen zerreden. Deswegen, viel schlauer, wir steigen jetzt auf viele kleine Gossip-Themen pro Podcast um. Ne? Dann hört man, wenn in Berlin wieder ein Lehrer verprügelt worden ist von irgendeinem Grundschüler oder ob man jetzt praktische Erziehung in Sexualkunde macht. Ne? Sowas, das ist doch das, was die Leute interessiert.
Mhm. Richtig.
So kann man es zusammenfassen, ne? Wir machen natürlich die Cobra Kai-Reihe weiter, ganz klar, The Dojo.
Klar, da sind wir auch noch lange nicht mit fertig.
Nee, und weil dein Bruder jetzt im Team ist, wenn wir mit Cobra Kai durch sind, ist auch noch nicht am Ende, dann können wir nämlich noch so Dinger wie Karate Kid reviewen.
Ja.
Ne? Und der hat den ja auch gesehen. Da steigt er wieder mit ein. So, also ihr könnt euch auf einiges freuen. Ich sag noch nicht wann, weil wir selber noch keinen genauen Zeitplan haben, ja. Aber wir werden auf jeden Fall des Öfteren zusammenkommen, 2026, in unterschiedlichen Konstellationen. Ihr könnt euch richtig auf was freuen. Am besten, ihr unterstützt unsere Arbeit. Auch das haben wir behalten. Wir sind nach wie vor auf den Plattformen Patreon und Steady unterwegs. Ihr könnt uns unterstützen, Lehrerliebling werden und uns einfach ein bisschen Geld für unsere ganze Arbeit hier. Ich bin schweißgebadet, Leonie. Ja,
ja. Vielleicht wegen auch, weil ich 10 Minuten aufreger über unnötige
meinem
Dinge.
Rant. Ja, aber Arbeit ist es nichtsdestotrotz. Und deswegen unterstützt uns einfach mal mit ein bisschen eurer Kohle, wenn ihr bei Steady Lehrerliebling werdet. Gibt es ganz tolle Angebote. Wenn ihr bei Patreon Lehrerliebling werdet, könnt ihr euch sogar selber aussuchen, wie hoch der Betrag sein soll, mit dem ihr uns unterstützt. So oder so, das ist jede Menge Arbeit hier. Das Equipment kostet einiges. Wir sind um jede Hilfe dankbar. Und wenn ihr sagt, nee, jetzt um Weihnachten herum habe ich einfach gar kein Geld mehr, dann teilt, shared, liked und erzählt das einfach weiter.
An Leute, die Cola haben.
Genau. An die Reichsten aus eurem Bekanntenkreis, der soll uns einfach mal unterstützen.
Genau.
Sehr gut. Gut, Leonie, also ich würde sagen, Hashbrown, send it to the Internet.
Wir wünschen euch an der Stelle eine besinnliche, schöne Weihnachtszeit.
Ja, wenn ihr es klassisch haltet, lasst euch eure Ente für die Vegetarier das Raclette schmecken. Oder, wenn ihr ein bisschen moderner drauf seid, eure vegane Mung Dal Bowl.
Mhm. Vielleicht ich nehme den Cheeseburger.
Den Cheeseburger, genau. Und wir wünschen euch ein frohes Fest.
Rutscht gut ins neue Jahr, aber nicht zu weit, ne?
Bis Staffel 4.
Da fand ich mich jetzt lustig. Bis Staffel 4.
Banzai.
Banzai.
Jetzt kommt die Musik nicht.
Du hattest einen Job. You had one job.
So, jetzt aber nochmal ordentlich.